Josua Kapitel 3. Darauf ließ Josua am anderen Morgen früh aufbrechen, und sie kamen von Sittim an den Jordan, er mit allen Israeliten, und sie blieben dort über Nacht, ehe sie hinüberzogen. Nach 3 Tagen aber gingen die Obmänner im ganzen Lager hin und her und gaben dem Volk folgenden Befehl: Sobald ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, erblickt, wie sie von den levitischen Priestern aufgehoben wird, so brecht auch ihr von eurem Standort auf und zieht hinter ihr her. Doch muss zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa 2000 Ellen bleiben. Ihr dürft nicht zu nahe kommen, damit ihr den Weg wisst, den ihr einzuschlagen habt. Denn ihr seid bisher noch nie auf solchem Weg gezogen. Weiter befahl Josua dem Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder tun unter euch. Dann gab Josua den Priestern die Weisung: Hebt die Bundeslade auf und zieht vor dem Volk her hinüber. Da hoben sie die Bundeslade auf und zogen vor dem Volk her. Der Herr aber sagte zu Josua: Heute will ich anfangen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie erkennen, dass ich mit dir sein werde, wie ich mit Mose gewesen bin. Gib nun den Priestern, welche die Bundeslade tragen, folgenden Befehl: Wenn ihr beim Jordan an den Rand des Wassers gekommen seid, so bleibt am Jordan stehen. Dann sagte Josua zu den Israeliten: Tretet herzu und vernehmt die Worte des Herrn eures Gottes. Dann hielt Josua folgende Ansprache: Daran sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kanaaner, Hethiter, Heviter, Pherisiter, Girgasiter, Amoriter und Jebusiter gewisslich vor euch her vertreiben wird. Seht, die Bundeslade des Herrn, der ganzen Erde, wird vor euch her durch den Jordan ziehen. So nehmt euch nun 12 Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen Mann. Sobald dann die Fußsohlen der Priester, welche die Lade Gottes, des Herrn der ganzen Erde, tragen, in das Wasser des Jordans eintauchen, wird das Wasser des Jordans, nämlich das Wasser, das von oben her zufließt, auf einmal von dem übrigen Wasser abgeschnitten werden und wie ein einziger Damm stehen bleiben. Als nun das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen, in dem die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen, und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, der Träger der Lade, in den Rand des Wassers eintauchten, der Jordan ist aber während der ganzen Erntezeit vollströmend bis über alle seine Ufer hinaus, da blieb das von oben her zufließende Wasser stehen. Es erhob sich wie ein einziger Damm in weiter Entfernung bei der Ortschaft Adam, die seitwärts von Zartan liegt. Dagegen, das nach dem Steppensee, dem Toten Meer, hinabfließende Wasser verlief sich völlig. So zog denn das Volk hindurch, Jericho gegenüber. Die Priester aber, welche die Bundeslade des Herrn trugen, standen festen Fußes mitten im Jordan auf trockenem Boden, während ganz Israel trockenen Fußes hindurchzog, bis das ganze Volk den Übergang über den Jordan vollständig bewerkstelligt hatte. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, dein Wort besteht für immer. Und doch ist es jetzt für uns hier und heute ein Licht auf unserem Weg. Und so bitten wir dich, sprich du nun zu uns durch dein Wort, damit es hell wird auf unserem Weg und wir Orientierung in unserem Leben haben dürfen. In Jesu Namen. Amen. Ich fange mit einem ehrlichen Bekenntnis an. Wenn ich einen Monat im Jahr aus dem Kalender streichen könnte, dann wäre es wahrscheinlich der September. Ich verlange nicht von euch, dass ihr mir beipflichtet. Vielleicht möchtet ihr viel lieber einen anderen Monat streichen, einen kälteren vielleicht. Aber die Erfahrungen der letzten Jahre bestätigen sich einfach immer wieder. Wenn im September nach der Sommerpause alles wieder losgeht, dann geht auch schnell alles drunter und drüber. Das Wasser steht gefühlt bis an den Hals und man freut sich eigentlich nur darauf, dass der Monat endlich vorbei ist und vergessen. Aber heute geht es nicht um eine Zeit, die man möglichst schnell aus der Erinnerung streichen möchte, sondern um einen besonders denkwürdigen Tag, der sich tief ins Gedächtnis von Gottes Volk einprägen soll. Ein denkwürdiger Tag also. Und davon, was an ihm geschieht, haben wir gerade gelesen. Israel geht über den Jordan. Das gesamte Volk Israel geht gemeinsam über den Jordan. Anders als heute ist das allerdings nicht das Ende von Israel, so wie der Ausdruck ja heutzutage meistens gebraucht wird, sondern er steht für einen ersehnten Neuanfang. Über den Jordan gehen steht stellvertretend für die Hoffnung auf den Einzug in Gottes neue Schöpfung. Und wie wir schon in vergangenen Predigten gesehen haben, steht das verheißene Land, in das Israel einzieht, stellvertretend für die neue Schöpfung, die Jesus Christus für uns sozusagen erobert hat. Mit dem Einzug in das Land Kanaan macht Gott ein altes Versprechen wahr. Er erweist sich als treuer Gott, der Israel das Land schenkt. Und damit gibt er ihrem Glauben an ihn ein Fundament, ein Denkmal, könnte man sagen, damit sie Gottes Treue nie vergessen. Die Durchquerung des Jordan geschieht ausgerechnet zur Erntezeit. Und wer wissen möchte, was das bedeutet, der findet in Vers 15 die Antwort. Dort heißt es, dass der Jordan zur Erntezeit so viel Wasser führt, dass er über seine Ufer hinaustritt und die ganze Ebene überschwemmt. Heute ist das etwas anders. Der Jordan wurde durch Dämme gezähmt. Aber damals, zur Erntezeit, war eine Überquerung ein unglaublich schwieriges Unterfangen und für ein ganzes Volk mit Kindern und Kegeln undenkbar. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, warum warten die Israeliten nicht einfach bis zur Trockenzeit, wenn der Jordan wieder zu einem kleinen Bächlein zusammengeschrumpft ist? Vielleicht gibt es strategische Vorteile. Aber wie wir schon letzte Woche gesehen haben, braucht man keine strategischen Vorteile, wenn Gott den Sieg schenkt. Damals hatte Josua zwei Spione losgeschickt, um das Land auszukundschaften. Sie stellen es nicht sehr geschickt an und die einzige Erkenntnis, mit der sie zurückgekommen sind, war, Gott ist treu. Das war die einzige Erkenntnis, keine strategischen Hinzugewinne außer diesem einen. Der eigentliche Grund, warum die Israeliten in der Erntezeit über den Jordan gehen, als es also unmöglich ist, ist der, dass Gott selbst sich diesen Tag ausgesucht hat. Gott ist es, der das Unmögliche möglich macht. Er ist es, der das Volk in das Land führt. Gott selbst geht voraus. Wir sehen das auch sehr deutlich hier im Text, dass Gott vorausgeht. Das ist der nächste Punkt. Und zwar sehen wir das zuerst daran, wie oft in Kapitel 3 die Bundeslade Gottes erwähnt wird. Also in Vers 3, schaut euch das an. Dort ergeht der Befehl an das Volk, dass sie bereit dafür sein sollen, dass die Bundeslade des Herrn von den Priestern aufgehoben werden wird. Und ihr sollen dann auch alle folgen. In Vers 6 gibt Josa den Priestern die Weisung, dass sie die Bundeslade aufheben sollen und vor dem Volk hinüberziehen sollen. Also da geht's los und dann heißt es, da hoben sie die Bundeslade auf und zogen vor dem Volk her. Und wenn man den Text sich weiter durchschaut, dann sieht man noch 7 weitere Male, wird allein in Kapitel 3 immer die Bundeslade genannt. Und dann nochmal 7 Mal in Kapitel 4. Ja, oft geschieht das im Zusammenhang mit den Priestern, aber die Priester handeln nie eigenständig. Sie sind nur diejenigen, die die Lade tragen. Wie im Siegeszug, könnte man sagen, die Lade vorantragen. Die Bundeslade steht also ganz klar im Mittelpunkt Und da ist es wichtig zu verstehen, warum die Bundeslade so wichtig ist. Also zuerst zur Erinnerung, in ihr liegen neben einigen anderen Artefakten die zwei Steintafeln mit den 10 Geboten als bedeutendste Offenbarung Gottes. Auf ihr befindet sich der Gnadenthron, der von 2 majestätischen Engeln überschattet wird. Die Bundeslade ist also der Ort, wo Gott sich einerseits durch sein Wort offenbart und wo er sich gleichzeitig als Herrscher über die Schöpfung offenbart. Ja, die Bundeslade spiegelt auf sichtbare Weise eine unsichtbare Realität wider, nämlich, dass Gott regiert über sein Volk, aber wie wir an der Durchquerung des Jordan sehen, eben auch über die gesamte Schöpfung. Er befiehlt einem Fluss und der Fluss trocknet aus. Dieser Gott wird nicht im Schlepptau mitgeführt. Er braucht keinen militärischen Schutz. Sondern schaut euch an, wie er in Vers 11 beschrieben wird. Und dann gleich nochmal in Vers 13. Er ist der Herr der ganzen Erde. Und wenn Gott also vorausgeht, dann wird klar, er selbst bringt sein Volk sicher und trockenen Fußes in das verheißene Land. Er ist es, der Führung schenkt und durch sein sichtbares Handeln auch vor allem eines schenkt, nämlich Gewissheit. Gott schenkt Gewissheit. Und dieses Ziel offenbart Josua dem Volk auf die deutlichste Art und Weise in diesem Text in Vers 10. Gott will Gewissheit geben. Lesen wir ab Vers 9. Dort heißt es, dann sagte Josua zu den Israeliten, tretet herzu und vernehmt die Worte des Herrn eures Gottes. Und dann hielt Josua folgende Ansprache. Daran sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Pheresiter, Girgasiter, Amoriter und Jebusiter gewisslich vor euch her vertreiben wird. Seht, die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde wird vor euch her durch den Jordan ziehen. Seht ihr, dass Gott hier Gewissheit geben will, indem er vor dem Volk hergeht? Und zwar in 2 Dingen will er Gewissheit schenken. Schaut euch Vers 10 an, dort finden wir beide. Die erste Sache betrifft eine gegenwärtige Realität. Jeder im Volk soll erkennen, dass ein lebendiger Gott in ihrer Mitte ist. Das heißt, er unterscheidet sich grundlegend von den anderen Göttern der Völker um sie herum. Man schnitzt ihn nicht aus Gold oder aus Holz. Ja? Aber er ist ein lebendiger Gott. Und deshalb ist er auch anders wie die Götter, die wir vielleicht heute anbeten, auf die wir uns heute verlassen, anstatt auf Gott. Sie sind alles tote Dinge, ohne Macht. Lebendiger Herr ist nur einer, nämlich der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und indem diese unsichtbare Realität mitten im Jordan erfahrbar wird, sollen alle eine zweite Sache erkennen, und die liegt noch in der Zukunft. Das Volk soll mit Sicherheit wissen, dass dieser lebendige Gott die 7 Völker im Land, die sich den Israeliten entgegenstellen werden, garantiert vertreiben wird. Er ist derjenige, der den Fluss gestoppt hat. Er wird die Völker stoppen. Wie ist ihm das möglich? Weil er der lebendige Gott ist und kein toter Gott, kein machtloser Gott. Er ist der lebendige Herr der ganzen Erde. An dieser Stelle erwartet Gott allerdings auch gewissermaßen einen Vertrauensvorschuss von seinem Volk. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, muss man sich kurz in Josua hineinversetzen. Ja, vor dem Ereignis verkündet er, Vers 13, er verkündet, sobald dann die Fußsohlen der Priester, welche die Lade Gottes, des Herrn der ganzen Erde, tragen, in das Wasser des Jordan eintauchen, wird das Wasser des Jordans, nämlich das Wasser, das von oben her zufließt, auf einmal von dem übrigen Wasser abgeschnitten werden und wie ein einziger Damm stehen bleiben. Bevor er sieht, was geschehen wird, muss er es ankündigen. Es ist eine Sache des Glaubens. Und man kann sich auch in die Priester hineinversetzen, als sie sich mit der Bundeslade auf den Schultern in Richtung Ufer aufmachen. Vor ihnen die reißenden Fluten des Jordan, der keine Anstalten macht, auch nur einen Zentimeter zurückzuweichen. Hinter ihnen die gebannten Blicke der Israeliten. Und vielleicht denken die Priester sich, hoffentlich weiß Josua, was er tut. Ja, wenn das hier schief geht, dann war es das. Dann war es das für Josua, für die Priester, für diesen Gott in der Bundeslade. Und dann war es das auch mit den Hoffnungen Israels. Es ist ein ganz entscheidender Moment hier. Weder Josua noch die Priester haben irgendetwas zum Festhalten, außer dem Wort Gottes an sie. Sie handeln im Glauben, nicht im Schauen. Manchmal ist die Treue Gottes alles, woran man sich im Glauben festhalten kann. Manchmal sieht man nicht, was geschehen wird. Und man hat nur eines, an dem man sich festhalten kann. Das Wort Gottes. Manchmal lässt man sich aus Glauben auf Wagnisse ein. Und gerade dann muss man sich festhalten am Wort Gottes. Denn darin wird die Treue Gottes offensichtlich. Ich denke, man muss vorsichtig sein mit Parallelen zwischen damals und heute. Ja, es ist ja wirklich ein einzigartiger Tag damals. Und diese Durchquerung hat keine Parallelen in unserem täglichen Leben. Ja, wir haben kein Versprechen, dass wir im Verkehr bei Rot über die Ampel gehen dürfen. Gott hat nicht versprochen, dass der Elsterkanal sich vor uns teilen wird. Ja, das wissen wir. Aber genauso wenig hat er uns versprochen, dass er uns vor den Konsequenzen anderer Wagnisse bewahren wird. Selbst wenn diese Wagnisse richtig sind. Ja, das müssen ja verfolgte Christen jeden Tag tausendfach erleben. Sie gehen Wagnisse für Gott ein, sie bekennen ihren Glauben. Und sie müssen die Konsequenzen dafür tragen. Was wir also nicht vergessen dürfen, ist, dass es sich hier um eine Situation von einzigartiger Bedeutung handelt, die man nicht einfach auf heute übertragen kann. Dieser Moment wird sich nicht so schnell wiederholen. Und deshalb weist Gott sein Volk durch Josua an, ein Denkmal gegen das Vergessen zu setzen. Ein Denkmal gegen das Vergessen. Das hat begonnen in Vers 12. Dort hat der Josua das Volk schon angewiesen. Er sagte, nehmt euch 12 Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen Mann. Warum, weiß man an der Stelle noch nicht. Aber nach der Durchquerung wendet sich in Kapitel 4 dann die Aufmerksamkeit diesen 12 Männern zu. Ja, lesen wir ab Vers 1. Kapitel 4, Vers 1, dort heißt es, als nun das ganze Volk den Übergang über den Jordan vollständig bewerkstelligt hatte, gebot der Herr dem Josua Folgendes. Wählt euch aus dem Volk 12 Männer, aus jedem Stamm einen Mann, und erteilt ihnen folgenden Befehl. Nehmt euch von hier, aus der Mitte des Jordan, von der Stelle, wo die Füße der Priester festgestanden haben, 12 Steine auf. Schafft sie mit euch hinüber und legt sie auf dem Lagerplatz nieder, wo ihr diese Nacht zubringen werdet. Da berief Josua die 12 Männer, die er aus den Israeliten bestellt hatte, aus jedem Stamm einen Mann und befahl ihnen, geht hin vor die Lade des Herrn eures Gottes, mitten in den Jordan hinein und ladet euch, ein jeder einen Stein auf seine Schulter, entsprechend der Zahl der israelitischen Stämme, damit dies ein Wahrzeichen unter euch werde. Wenn dann eure Kinder euch künftig fragen, was haben diese Steine für euch zu bedeuten? So sollt ihr ihnen antworten, dass das Wasser des Jordan vor der Bundeslade des Herrn zu fließen aufgehört hat, als sie durch den Jordan zog. Hat das Fließen des Jordan zu fließen aufgehört. Deshalb sollen diese Steine für die Israeliten ein ewiges Denkmal sein. Da taten die Israeliten so, wie Josua befohlen hatte. Sie hoben 12 Steine mitten aus dem Jordan auf, wie der Herr dem Josua geboten hatte. Entsprechend der Zahl der israelitischen Stämme nahmen sie mit sich zum Platz des Nachtlagers hinüber und legten sie dort nieder. 12 andere Steine aber ließ Josua mitten im Jordan an der Stelle aufrichten wo die Füße der Priester, welche die Bundeslade trugen, gestanden hatten. Dort befinden sie sich noch bis auf den heutigen Tag. Wenn in Zukunft eine israelitische Familie ihren Urlaub am Jordan verbringt und die Kinder auf ihren Entdeckungstouren auf 12 monumentale Steine stoßen und fragen, was hat's denn mit denen auf sich? Dann werden die Eltern sich angucken und ihnen von diesem denkwürdigen Tag erzählen, als Gott selbst vor dem Volk durch den Jordan gezogen ist. Gott möchte nicht, dass kommende Generationen seine Treue vergessen. Gott will nicht, dass Israel den Fehler macht zu meinen, dass ihr Gott ein Gott unter vielen ist, genauso machtlos. Nein, dieser Gott hat den Jordan ausgetrocknet. Dieser Gott ist ein lebendiger Gott. Und gerade weil es sich um ein einzigartiges Ereignis handelt, schafft Gott hier ganz bestimmte Vorkehrungen gegen das Vergessen. Ja, wir sehen in Vers 1, dass Gott selbst die Errichtung dieses Denkmals gebietet. Gott weiß anscheinend, wie leicht wir die größten Wunder vergessen. Er kennt sein Volk. Ja, die Kinder werden es ihren Eltern vielleicht noch geglaubt haben, die Enkel dann vielleicht auch noch, aber vielleicht setzt da schon etwas Skepsis ein, ob es sich dabei nicht um ein frommes Märchen handelt. Und je mehr der direkte Zugang zum Ereignis verloren geht, umso unzugänglicher wird es dann, bis es in Vergessenheit gerät. Und ist es nicht so auch mit der Auferstehung von Jesus? Ja, die erste Generation hatte das leere Grab vor sich. Dort könnt ihr hinschauen. Schaut euch an, welche Glaubensdynamik aus diesem Zeichen heraus entstand. Die halbe Welt wurde missioniert. Aber wie leicht können sich später Skepsis und Vergessen einstellen? Und eben genauso ist es auch mit der Durchquerung des Jordan. Wenn dieser Treuebeweis Gottes in Vergessenheit gerät, dann leidet Israels Glaube. Und wie wir nur allzu gut aus eigener Erfahrung wissen, braucht es dazu oft nicht mal eine Generation. Auch die Dinge, die Gott in unserem Leben getan hat, geraten so schnell in den Hintergrund. Und deshalb brauchen auch wir solche Denkmäler. Und deshalb wollen wir uns anschauen, was sind denn unsere Denkmäler gegen das Vergessen? Was sind unsere Steine, wenn man so will? Als Gemeinde ist eines der schönsten Denkmäler für Gottes Treue, denke ich, ganz sicher unser 25-jähriges Jubiläum. Ja, nur noch 4 Wochen bis zum 18. Oktober. Der Gemeinderat und andere sind schon fest am Plan. Corona hat die Sache nicht einfacher gemacht, aber es darf stattfinden, das Jubiläum. Und ich denke, die Festlichkeiten an diesem Wochenende werden umso denkwürdiger sein, je mehr wir dabei nicht uns als Gemeinde feiern. Denn Israel hat nicht die Überquerung des Jordan aus eigener Kraft geschafft. Und genauso wenig ist die Gemeinde heute aus eigener Kraft geworden, was sie ist. Dieser Tag wird denkwürdig werden, wenn wir uns an Gottes unfehlbare Treue erinnern. Diese Gemeinde ist sein Werk und dafür gehört ihm alles Lob. Und ich denke, das ist gerade ein wichtiger Gedenkstein, der für uns als Gemeinde konkret ansteht. Aber sicherlich gibt es auch wichtige Dinge im Leben jedes Einzelnen von uns, die uns an Gottes Treue erinnern sollen. Ja, vielleicht ist es dein christlicher Geburtstag. Ich weiß nicht, ob du den feierst. Vielleicht hast du keinen, das ist okay. Ja, manche wachsen auf von klein auf. Aber vielleicht hast du einen christlichen Geburtstag, den du mit anderen feiern kannst und sagen kannst, Gott ist mir bis heute treu geblieben. Oder wenn du verheiratet bist, ist vielleicht dein Hochzeitstag, weil Gott deine Ehe treu gesegnet hast und du genau weißt, wenn es einfach nur ich gewesen wäre, wäre das Ding schon lange schief gegangen. Oder vielleicht ist es die Geburt eines Kindes, Celine. Es kann natürlich auch ein ganz anderer Tag sein, der von Gottes Treue in deinem Leben erzählt. Ja, vielleicht ein Tag, an dem du sagst, an diesem Tag hat der Herr mich auf besondere Weise vor einem Unglück errettet. Oder damals hat mich der Herr auf besonders eindrückliche Weise gesegnet. Welche Steine kannst du in deinem Leben aufrichten gegen das Vergessen? Welche Denkmäler können wir setzen, damit wir uns an Gottes Treue erinnern? Ohne diese Denkmäler, ohne diese Wahrzeichen verfällt man leicht in Niedergeschlagenheit und Mutlosigkeit, wenn einem die Herausforderungen über den Hals wachsen, wenn einem das über den Kopf wachsen, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, ja, im September, dann kann ich mich daran erinnern, der treue Gott ist der, der die Fluten trocknen kann. Er sorgt dafür, dass ich nicht untergehe. Ich denke, solche Denkmäler und Feiern sind unglaublich wichtig, weil sie uns und anderen Halt geben in schwierigen Zeiten. Sie stärken uns im Glauben, vor allem, wenn wir sie miteinander feiern und von Gottes Güte und Treue erzählen. Und dazu möchte ich euch ermutigen, dass ihr das macht. Aber neben diesen gemeinschaftlichen und persönlichen Denkmälern, diesen Steinen, wenn man so will, hat Gott uns auch zwei ganz bestimmte Denkfeiern gegen das Vergessen geschenkt. Und das ist das Abendmahl und die Taufe. Ja, und es ist wirklich spannend, wie diese beiden hier im Text sogar angedeutet werden. Da schauen wir uns das zuerst im Abendmahl an. Kapitel 4, Vers 19. Dort kommt in diesem Text das Abendmahl vor, also nicht direkt explizit, sondern in Form eines Datums. Schaut euch Kapitel 4, Vers 19 an. Dort heißt es: Das Volk war aber aus dem Jordan am 10. Tag des ersten Monats heraufgestiegen und lagerte in Gilgal an der Ostgrenze des Gebietes von Jericho. Ja, solche Angaben, Termine, Orte, die sind unheimlich wichtig und es lohnt sich, wenn man in der Bibel nach Übereinstimmung damit sucht. Und wenn man es hier auf die Suche begibt, dann wird man im Buch Exodus fündig, Kapitel 12. Und es ist ausgerechnet der Tag, an dem das Passa-Fest beginnt. Ausgerechnet an diesem Tag wird das Passa-Lamm ausgesucht. Ja, die Durchquerung des Jordan fällt also mit der Auswahl des Passalams zusammen und das ist natürlich kein Zufall, denn nichts in Gottes Geschichte ist Zufall. Und in der Geschichte Israels will Gott das Heraussteigen aus dem Flussbett mit der Wahl des Passalams verbinden. Ja, und das kann man einerseits so verbinden, dass man sagt, die Wahl des Passalams hat etwas mit der Fleischwerdung Christi zu tun. Als Jesu Mensch wird, kommt er in das gelobte Land. Aber ich glaube, es ist noch wahrscheinlicher, dass es sich hier um den Tod des Passa-Lammes handelt. Das Ganze, also das Passa-Fest als Ganzes betrachtet wird. Ja, das Passa-Fest, wie wir wissen, findet seine Erfüllung in Jesus Christus. Er ist das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt auf sich trägt und dafür am Kreuz stirbt. In seinem Tod erfüllt sich die Bedeutung des Passafestes und entsprechend scheint ja der Eintritt in das gelobte Land mit dem Tod von Jesus verbunden zu werden. Durch ihn wird der Sieg errungen, werden die Fluten gestoppt, wird der Eingang ins gelobte Land, in die neue Schöpfung möglich. Ja, gerade das Abendmahl, wenn wir es feiern, ist ja eine Erinnerung an das Passamal, an das Kreuz, das Jesus für uns erlitten hat. Und das Abendmahl ist deshalb eine wunderbare Gelegenheit, wie wir selbst im Glauben gestärkt werden. Es ist ein Denkmal für die Treue Gottes am Kreuz. Und genauso wie hier ist es unglaublich wichtig, dass unsere Kinder durch diese Gedenkfeier sehen und verstehen, was Gott für uns getan hat. Und umso mehr habe ich mich letzte Woche gefreut, als ich hinter mir hören durfte, wie ein Vater seinem Sohn erklärt hat, was das alles bedeutet. War wunderbar. Hat mir auch eine gute Veranschaulichung für die Predigt heute gegeben. Das Abendmahl ist also ein solches Denkmal, das Gott gegeben hat, das Gott eingesetzt hat. Schauen wir uns an, wie es sich mit der Taufe verhält. Ja, wie beim Abendmahl läuft auch bei der Taufe die Verbindung zur Durchquerung des Jordan mit dem Auszug aus Ägypten. Lesen wir dazu den Abschluss des Kapitels von Vers 20 bis 24. Ja, dort heißt es, da ließ Josua jene 12 Steine, die sie aus dem Jordan mitgebracht hatten, in Gilgal aufrichten und sagte dabei zu den Israeliten, wenn eure Kinder künftig an ihre Väter die Frage richten, was haben diese Steine zu bedeuten, so gebt euren Kindern folgende Auskunft. Trockenen Fußes ist Israel hier durch den Jordan gezogen, weil der Herr, euer Gott, das Wasser des Jordan vor euch her hat vertrocknen lassen, bis ihr hindurchgezogen wart. Ebenso wie der Herr, euer Gott, es mit dem Schilfmeer gemacht hat, das er vor uns hat vertrocknen lassen, bis wir hindurchgezogen waren. Josua gehört noch zur alten Generation. Er ist noch durchs Schilfmeer gezogen. Und genau das Gleiche geschieht jetzt für die nächste Generation mit der Durchquerung des Jordan. Warum? Vers 24, denn alle Völker der Erde sollten erkennen, dass die Hand des Herrn stark ist, damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Ja, so wir erfahren einerseits, dass Jordan und Schilfmeer hier gleichgesetzt werden und im Neuen Testament erfahren wir, dass die Durchquerung des Schilfmeers quasi die Taufe im Alten Testament darstellt. Also die Taufe für das Volk Israel. In 1. Korinther 10 heißt es, dass allesamt, also alle Israeliten, die Taufe auf Mose in der Wolke und im Meer empfangen haben. Und man erkennt natürlich die Parallele. Die Taufe erinnert daran, dass man sein altes Leben hinter sich gelassen hat, genauso wie Israel das alte Leben hinter sich lässt. Ja, der alte Mensch ist gestorben, das sagt die Taufe. Gott hat uns zu einem neuen Leben auferweckt, auf der anderen Seite des Jordan hinausgeführt. Und dort in der neuen Schöpfung beginnt ein neues Leben in Freiheit unter Gottes guter Regierung. Gott hat uns mit dem Abendmahl und der Taufe zwei Denkmäler geschenkt, damit wir uns immer wieder von Neuem an Gottes rettende Treue erinnern können. Und sie sind unglaublich wichtig gegen das Vergessen, gegen das Ertrinken im Alltag, könnte man sagen. Wir brauchen sie für unsere eigene Ermutigung, aber wir brauchen sie vielleicht noch mehr, um unsere Kinder heranzuführen an den Glauben, die nächste Generation mit diesem Gott bekannt zu machen. Und genauso brauchen wir aber auch die vielen anderen Denkmäler, die Gott sich selbst in unserem Leben setzt. Die Ereignisse, in denen er uns gerettet hat und zu denen wir im Erinnern immer wieder zurückkehren können und neu erkennen, ja, auf diesen Gott ist Verlass. Er ist der lebendige Herr der ganzen Erde. Also zwei konkrete Vorschläge, wie ihr Gottes Treue vielleicht regelmäßiger auch in Erinnerung rufen könnt. Vielleicht, wenn ihr es noch nicht macht, vielleicht könntet ihr ein Tagebuch beginnen, ja, wo ihr eure Gebetserhörung festhaltet, zusammen mit den vielen anderen Vertrauensbeweisen Gottes. Und die andere Möglichkeit ist, dass dir vielleicht jetzt gerade nach dem Gottesdienst ein denkwürdiges Ereignis einfällt, das du mit anderen teilen kannst nach dem Gottesdienst. Ich denke, das ist unheimlich wichtig für unsere Gemeinschaft, dass wir uns gegenseitig ermutigen, indem wir zeigen, Gott ist ein lebendiger Gott. Auf wen ist Verlass? Und hier ist ein Beispiel, wie er mir diese Woche treu war. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für deine unfehlbare Treue, die du hier dem Volk Israel in der Überquerung des Jordan gezeigt hast. Danke, dass du auch uns dieselbe Hoffnung geschenkt hast, dass du uns in Jesus den Sieg geschenkt hast, dass du die Fluten der Sünde, die Fluten des Gerichts gestoppt hast am Kreuz, damit wir auf der anderen Seite unversehrt in die neue Schöpfung kehren können. Und wir bitten dich, lass uns daraus Mut schöpfen und gib uns kreative Ideen, wie wir uns mehr und besser an Gottes Treue erinnern können und uns damit selbst und einander stärken können. Und schenk uns, dass unsere Kinder uns fragen, was es denn mit diesen Denkmälern auf sich hat, mit dem Abendmahl, mit der Taufe, und gib uns die richtigen Worte, damit wir sie zu dir hinführen, dass wir ihnen von deiner Treue erzählen und deiner Rettung vor den Fluten. In Jesu Namen. Amen.